so die dreckige Bubiken. Und habe jetzt eine Predigt mitgenommen aus einer Predigreihe. Kann ich die Präsentation einschalten? Die Predigreihe lautet Jesus in den Briefen vom Neuen Testament. Und vielleicht können wir uns mal kurz ein bisschen zurückversetzen ins Jahr 57 nach Christus. Der Paulus sitzt gerade auf einem Stuhl und Stirnrunzeln zeigen, er ist am Nachdenken. Der erste Teil vom Römerbrief ist bald abgeschlossen und jetzt braucht es irgendwie noch so ein fulminantes Ende. Es braucht irgendwie so ein paar Sätze, die sie so richtig auf den Punkt bringen. Es ist klar, es wird so um Gottes Liebe gehen, das ist wie klar, um das geht es im Römer 8 insgesamt. Aber jetzt braucht es irgendwie einfach noch so eine Pointe, wo man das so richtig einig kann unterstreichen, wie gross die Liebe von Gott wirklich ist. Sie schreiben, der wartet geduldig und plötzlich kommt an Paulus die Idee, was er könnte schreiben. Und er diktiert folgenden Satz. Denn ich bin dessen gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Mit diesen Versen schließt der Paulus, ja? Ja, das kann ich tun, genau. Mit diesen Versen schließt Paulus das Kapitel 8 ab und damit auch den ersten Teil des Römerbriefes. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Es geht um Gottes Liebe und ich habe die Predigt überschrieben mit die Liebe von Jesus. Wie gross ist sie wirklich? So, wir beginnen mal mit dem Ende von Vers 39. Dort schreibt Paulus, uns vermag, oder noch irgendein anderes Geschöpf mag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wie schon gesagt, diese beiden Verse sind eigentlich der Abschluss von Römer 8 und das zentrale Thema in diesem Kapitel ist Gottes Liebe. Und damit wollen wir uns als erstes auch beschäftigen, deshalb beginnen wir mit dem Ende, mit der Liebe von Gott, die in Christus Jesus ist. Oder man könnte auch sagen, die Liebe von Gott, die durch Jesus Christus sichtbar geworden ist. Und die Liebe von Jesus, die zeigt sich darin, was Jesus für uns getan hat. Die Liebe von Gott zeigt sich darin, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus hier als Mensch auf die Erde schickte. Sie zeigt sich darin, dass Jesus sein ganzes Leben in den Dienst von uns Menschen gestellt hat. Sie zeigt sich darin, dass Jesus sein Leben am Kreuz gegeben hat, wie wir das vorher im apostolischen Glaubensbekenntnis auch ausgesprochen haben. Sie zeigt sich darin, dass Jesus meine Sünden vergibt und dass er jedem Mensch diese Vergebung anbietet. Und sie zeigt sich darin, dass wenn ich das annehme, dass ich nicht mehr getrennt bin von Gott, sondern Kind Gottes sein kann. So, und diese Liebe von Jesus, die hat ganz verschiedene Auswirkungen. Eine davon zählt Paulus auch in Kapitel 8 des Römerbriefes auf. Und ich lese jetzt ab Vers 31. Dort schreibt er, was sollen wir nun dazu sagen? Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Er, der seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es ja, der sie gerecht spricht. Wer ist es, der verdammen will? Christus Jesus ist es ja, der gestorben ja noch mehr, der auferweckt worden ist, der zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wir merken, hier beschreibt Paulus einige Konsequenzen von dieser Liebe von Jesus. Und er stellt mal die Frage, wenn Gott uns, oder wenn Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und auch wenn Paulus diese Frage nicht direkt beantwortet, es wird klar aus dem Zusammenhang und auch aus dem Griechischen, dass er uns alles schenken wird. Aber mit alles ist jetzt nicht alles gemeint, was wir gerne hätten. Also, dass wir Gott zu den Wunschzettel bringen können, das möchte ich alles gerne. Nein, es ist hier alles gemeint, was es braucht, um unseren Zustand wiederherzustellen, wie Gott ihn ursprünglich gedacht hat. Als Menschen, die in einer Beziehung mit Gott leben können. Als Menschen, die heilvolle Beziehungen mit ihren Mitmenschen haben können. Und als Menschen, die mit sich selber im Frieden leben können. Darin zeigt sich die Liebe von Jesus und er schenkt uns alles, was dazu nötig ist. Die nächste Frage von Paulus ist dann, wer wird uns anklagen? Und auch hier die Antwort, niemand, denn Gott rechtfertigt uns. Also Gott spricht uns gerecht und wir stehen sozusagen ohne Schuld vor Gott, weil Jesus unsere Schuld getragen hat. Und darum kann uns niemand anklagen, weder andere Menschen, noch unser Gewissen, noch der Teufel oder sonst irgendwer. Darin zeigt sich ebenso die Liebe von Gott durch Jesus Christus. So, und wenn wir das hier anschauen, dann merken wir, dass wir in Jesus unglaublich viel von dieser Liebe von Gott erfahren. Und geliebt zu werden, das ist ja ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Ich merke das jetzt bei unserem kleinen Sohn, der braucht eigentlich noch nicht so viel, oder? Der braucht ein bisschen Essen, der braucht Schlaf und der braucht Liebe. Und das ändert sich nicht. Wir brauchen Liebe. Wir sehnen uns doch danach, dass es jemand gibt, der uns versteht, jemand, der uns ernst nimmt, jemand, der uns wertschätzt, der uns das Gefühl auch gibt, er hat uns gern. Und wenn wir geliebt werden, setzt doch das unglaubliche Energien frei. Das wissen alle, die mal schon richtig verliebt waren, die wissen, da hat man unglaublich viel Energie im Leben, wenn wir geliebt werden. Und genau diese Liebe bekommen wir durch Jesus Christus. Und ich möchte gerne auf ein paar Aspekte davon eingehen, wie sich diese Liebe eben zeigt. Wir haben gesehen, Jesus schenkt uns alles. Und zwar eben alles, was wir brauchen, dass wir wieder in diesem Zustand leben können, wie es Gott ursprünglich gedacht hat. Dass wir im Frieden mit uns selber leben können. Ist eigentlich schon interessant, wir Menschen, wir können im Unfrieden mit uns selber leben. Wir können Mühe haben mit uns selber, Probleme mit uns selber. Wir können gewisse Dinge an uns ablehnen. Und die Extremform ist dann natürlich die, dass wir sogar uns das Leben nehmen können. Weil man schlicht und einfach nicht mit sich klarkommt. Man kann sich fragen, woher kommt dieser Unfrieden mit uns selber? Natürlich die Ursache, die am meisten zurückliegt, ist der Sündenfall. Vor dem Sündenfall konnten die Menschen nicht im Unfrieden mit sich selber leben, das ging nicht. Aber meistens hat es dann ja auch eine konkrete Ursache, warum ich ein Problem mit mir selber habe. Und eine Ursache ist die, dass ich vielleicht Erwartungen an mich selber habe, die ich nicht erfüllen kann oder nicht immer erfüllen kann. Die Erwartung zum Beispiel, dass ich jedem Menschen helfe, der Hilfe braucht. Das kann so eine Erwartung sein. Oder die Erwartung, mir dürfen keine Fehler unterlaufen. Oder die Erwartung, ich möchte bei allen beliebt sein. Und sobald ich diese Erwartungen nicht erfüllen kann, werde ich entmutigt. Und wenn das weitergeht, dann vielleicht resigniere ich sogar irgendwann. Aber sobald ich entmutigt werde, lebe ich eigentlich im Unfrieden mit mir selber. Dann lebe ich nicht mehr so, wie Gott mich eigentlich ursprünglich gedacht hat. Ich hatte kürzlich mit einer Frau zu tun, die am Borderline-Syndrom litt, also eine psychische Krankheit. Mehrere Selbstmordversuche lagen hinter ihr. Es war eigentlich eine sehr intelligente junge Frau. Aber diese psychische Krankheit, die hat sie so entmutigt und ich hatte auch den Eindruck, hat sie so entstellt. Natürlich äußerlich war sie nicht verletzt, aber einfach schon ihr Gesichtsausdruck und alles, man merkte, die lebt nicht mehr das, wie Gott sie ursprünglich gedacht hat. Sie war entmutigt. Natürlich, das ist ein Extrembeispiel und bei uns selber ist es vielleicht ja nicht so extrem. Und trotzdem stellen wir vielleicht auch manchmal fest, auch ich kann im Unfrieden mit mir selber leben. Auch ich genüge nicht allen Erwartungen, die ich manchmal an mich selber habe. Und dann habe ich keinen Frieden mit mir. Aber die Liebe von Jesus würde etwas anderes ermöglichen. Erstens mal, die Liebe von Jesus ermutigt mich immer wieder. Aber was noch viel, viel wichtiger ist, die Liebe von Jesus hilft mir auch, solche falsche Erwartungen an mich selber abzulegen. Dass ich weiß, ich muss nicht bei allen beliebt sein, weil ich weiß, ich werde von Gott geliebt, egal was andere Menschen über mich denken. Dass ich weiß, auch wenn ich Fehler mache, auch wenn ich nicht perfekt bin, Jesus ist ja genau dafür für mich gestorben, um mir das zu vergeben. Ich muss und kann nicht allen Menschen helfen. Also durch die Liebe von Jesus kann ich solche falsche Erwartungen an mich ablegen. Und wenn das passiert, dann werde ich auch weniger entmutigt sein und werde weniger im Unfrieden mit mir selber leben. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Punkt, den wir angeschaut haben. Wer will mich anklagen? Wenn ich aus einem solchen Muster von Erwartungen ausbrechen will, egal ob jetzt die Erwartungen von mir selber an mich da sind oder von anderen, ist die Gefahr groß, dass ich ein schlechtes Gewissen bekomme. Was, du hast nicht geholfen, obwohl jemand Hilfe brauchte? Was, dir ist ein Fehler unterlaufen? Was, du hast etwas gemacht, das dich nicht beliebt macht? Und vielleicht spüren wir das sogar, dass die Mitmenschen dann nicht so erfreut reagieren oder so, wie wir es gerne hätten, und dann kann das schlechte Gewissen aufkommen. Vor etlichen Jahren hatte ich mal eine Begegnung mit einer ehemaligen Schulkollegin von mir. Wir trafen uns zufällig beim Einkaufen und es hat sich dann so ein Gespräch entwickelt, aber dieses Gespräch, das war irgendwie komisch. Irgendwie mühsam, irgendwie so verklemmt, verhalten, es kam nicht so recht im Fluss und nach ein paar Sätzen haben wir uns dann auch wieder verabschiedet und sind auseinandergegangen. Aber kaum waren wir auseinandergegangen, bekam das schlechte Gewissen, weil dieses Gespräch nicht meinen Erwartungen genügte, die ich eigentlich gehabt hätte. Es war ein schlechtes Gewissen da. Aber die Liebe von Jesus zeigt sich darin, dass mich niemand mehr anklagen muss, auch mein schlechtes Gewissen nicht, vor allem dann nicht, wenn ich eigentlich nur meinen Erwartungen nicht genüge und eigentlich gar nicht etwas tue, was Gott nicht gefällt. Denn diese Erwartungen, das sind oft nicht Gottes Erwartungen, sondern es sind nur meine. Wenn ich mich von Jesus geliebt weiß, kann ich lernen, auch damit umzugehen. Und ich darf wissen, okay, jetzt kommt vielleicht das schlechte Gewissen, aber Jesus liebt mich trotzdem. Aber das ist natürlich nur dann der Fall, wenn ich diese Liebe von Jesus auch angenommen habe. Und der Grund, warum ich manchmal nichts von dieser Liebe spüre, ist die Sünde. Und ich möchte das mit einem Bild deutlich machen. Man kann sagen, Gott hat unendlich viel Liebe, das ist so wie ein riesiges Wasserreservoir an Liebe bei ihm da. Und es gibt zu jedem Menschen eine Leitung, wo diese Liebe herabfließt. Aber das Problem ist, durch die Sünde ist diese Wasserleitung verstopft. Und die Folge ist, es kommt nichts oder es tröpfelt nur noch so ganz wenig hinunter. Und da kann so viel Wasser da sein, wie will, das kommt nicht zu mir. Wir hatten kürzlich in der Küche eine verstopfte Abflussleitung. Ja, der Spültrog war voll mit Wasser, aber es floss nicht ab, weil es verstopft war. Und bei Gott ist das genauso. Erst wenn ich Jesus bitte, dass er mir vergibt, erst wenn ich mein Leben ihm in seine Hände lege, erst dann wird diese Verstopfung beseitigt. Erst dann ist die Sünde weg und dann wird die Liebe von Gott in mein Leben fließen. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich anfangen eben im Frieden zu leben, mit meinen Mitmenschen im Frieden zu leben, auch mit mir selber. Und ich möchte dich einfach fragen, hast du diese Entscheidung für Jesus getroffen? Und wenn nein, möchte ich dich ermutigen, lass dich darauf ein und du wirst die Liebe von Gott erleben. So, wir haben jetzt in einem ersten Schritt also mal diese Liebe von Jesus zu uns Menschen angeschaut. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und ich lese nochmal Verse 31 und 2. Nein, ich lese ab Vers 38 nochmal. Denn ich bin dessen gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. So, von dieser Liebe kann uns also nichts und niemand trennen. Das ist die Grundaussage, was Paulus hier sagt. Und Paulus nennt 10 konkrete Dinge, die uns nicht trennen können von der Liebe von Gott. Und die wollen wir mal zusammen anschauen. Das erste, was Paulus erwähnt, ist, weder Tod noch Leben können uns von der Liebe Gottes trennen. Und dass uns der Tod nicht von der Liebe von Gott trennen kann, macht mehrere Dinge deutlich. Zum einen zeigt es mal, dass die Liebe von Gott nicht einfach aufhört, wenn wir mal sterben, sondern dass sie weitergeht bis in alle Ewigkeit. Also auch in der Ewigkeit gibt es nichts, was mich trennen kann von der Liebe von Gott, sofern ich diese Liebe hier auf dieser Welt angenommen habe. Aber wenn der Paulus vom Tod spricht, meint er auch noch gleich mehr. In der Offenbarung 21, wo der neue Himmel, die neue Erde beschrieben wird, da wird gesagt, was alles aufhören wird, was alles weggetan wird. Und da wird der Tod erwähnt und mit dem Tod zusammen auch Leid und Schmerzen oder Schmerz und Trauer. Und damit sind alle Dinge gemeint, die uns irgendwie traurig machen können, auch alle Dinge, die uns wehtun, sei es körperlich oder auch psychisch. Und das heißt, auch diese Dinge können uns nicht trennen von der Liebe von Gott. Dann spricht Paulus von Engeln, Gewalten und Mächten und damit meinte er die unsichtbare Welt. Und die unsichtbare Welt, die sehen wir zwar nicht, deshalb gibt es auch Leute, die sie anzweifeln, aber wenn wir schon mal mit jemandem zu tun hatten, der von solchen Mächten beeinflusst war, dann wissen wir, das ist höchst real. Aber Paulus sagt hier, auch diese Dinge können uns nicht trennen von der Liebe von Gott und damit sagt er auch, Gott ist stärker als diese Dinge, als diese Mächte. Dann wird die zeitliche Dimension erwähnt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges kann uns trennen von der Liebe von Gott. Manchmal macht man sich ja Sorgen, wenn man an die Zukunft denkt. Ob diese Sorgen berechtigt sind oder nicht, ist eine ganz andere Frage, aber wir können uns viele Sorgen machen, wenn wir an die Zukunft denken. Was kommt noch alles? Was wird uns alles erwarten? Wie wird es sein? Aber wir dürfen eines wissen, egal was kommt in der Zukunft, auch wenn wir das ja nicht wissen, die Liebe von Gott ist immer da, egal was noch kommt. Dann wird von Paulus Hohes und Tiefes erwähnt. Hier ist nicht ganz klar, was er meint. Ich deute es so, dass er auf die Höhen und Tiefen einfach des Lebens anspricht, die es gibt. Und ganz am Schluss steht noch sonst irgendein Geschöpf kann uns trennen von der Liebe von Gott. Und damit sind natürlich auch andere Menschen gemeint. Und wir wissen, andere Menschen, die können mich verletzen, die können mich zurückweisen, die können mir wehtun, die können mich sogar hassen. Aber trotz allem bleibt die Liebe von Gott da. Bei den Mitmenschen bin ich mir nicht immer sicher, ob sie mich lieben. Bei Gott kann ich mir immer sicher sein. Also die Grundaussage von Paulus ist hier klar, es gibt nichts, was uns trennen kann von der Liebe von Gott. Und das heißt doch, ich kann überzeugt sein davon, dass Jesus mich liebt. Seine Liebe ist immer für mich da. Vielleicht habe ich mich bei einem Mitmenschen auch schon gefragt, liebt er mich jetzt noch? Oder hat er mich noch gern? Oder hat er ein Problem mit mir? Und es ist klar, je näher mir ein Mensch steht, desto schmerzhafter ist diese Frage. Also wenn ich mich das frage, zum Beispiel beim Ehepartner, dann ist das nicht so einfach. Und trotzdem auch da, vielleicht fragt man sich manchmal, wenn man Streit hat oder auch eine Krise da ist, ja, liebt er mich jetzt noch? Und ich finde diese Ungewissheit höchst unangenehm. Die finde ich überhaupt nicht toll. Ich möchte Gewissheit haben, dass ich geliebt werde. Und bei Jesus darf ich diese Gewissheit haben in jedem Moment, in jeder Situation, wo ich drin bin, weil es nichts gibt, was uns trennen kann von dieser Liebe. Und so kann uns eben selbst der Tod nicht von der Liebe Gottes trennen. Wenn wir an Jesus glauben, ist die Liebe von Jesus auch noch im Sterben da. Und Sterben, das ist ja nichts Schönes. Der Tod wird ja auch als Feind beschrieben. Aber ich stelle immer wieder fest, dass Christen, die im Sterben liegen, irgendwie eine Ruhe, einen Frieden haben. Und die Begründung lesen wir da. Auch dann ist die Liebe von Gott noch da. Dann kann uns eben auch der Tod nicht scheiden von der Liebe von Gott. Das heißt eigentlich, in dem Moment, wo ich mich für Jesus entscheide, bis in alle Ewigkeit ist diese Liebe von Gott da. Also es gibt keinen Moment mehr bis in alle Ewigkeit, wo ich zweifeln muss, dass Jesus mich liebt. Aber ist klar, auch das Gegenteil gilt, wenn ich mich nicht für diese Liebe entscheide, dann ist sie auch in der Ewigkeit nicht für mich da. Und da merken wir, das hat ziemlich weitreichende Auswirkungen, ob ich mich für Jesus entscheide oder nicht. Und dann können mich auch Krankheiten oder Leiden nicht trennen von der Liebe von Gott. Und das kann eine unglaubliche Herausforderung sein, zu wissen, Gott liebt mich, auch wenn Not da ist, auch wenn Schmerzen da ist. Aber letztlich kann mir auch das nicht trennen von der Liebe von Gott. Aber ich denke, hier kommt der Glaube ins Spiel. Es kamen einmal ein paar Blinde zu Jesus und fragten ihn, kannst du uns sehend machen? Und dann sagte Jesus ihnen, euch geschehe nach eurem Glauben. Und sie wurden sehend. Nun, auch bei uns geschieht uns oft nach unserem Glauben. Und die Frage ist, glaube ich, dass Jesus mich liebt oder glaube ich das nicht? Wenn ich das nicht glaube, geschieht eben auch das nach unserem Glauben. Und ich werde nichts oder nur wenig von der Liebe von Gott erfahren. Aber das heißt nicht, dass sie nicht da wäre. Wenn ich noch einmal das Bild von vorher nehme, ich habe gesagt, diese Wasserleitung von der Liebe, die zu uns fließt, wenn ich nicht mehr glaube, dass Jesus mich liebt, dann stelle ich mich wie selber neben diese Wasserleitung und die Liebe von Gott fließt wie an meinem Leben vorbei. Aber es gibt nichts, was uns trennen kann von der Liebe von Gott. So, und dann können auch keine Gewalten und Engel uns trennen von der Liebe von Gott. Ich habe schon oft von Christen die Frage gehört, ja, was ist, wenn im Radio ein Lied läuft, in dem es um solche Mächte geht? Oder das von einer Band vielleicht sogar geschrieben worden ist, das mit solchen Mächten zu tun hat. Nun, prinzipiell können wir sagen, es gibt nichts, was uns trennen kann von der Liebe von Gott, auch diese Dinge nicht. Natürlich, wir sollen es nicht aktiv suchen, das wird auch genügend oft in der Bibel gesagt. Aber wenn so ein Lied zufällig im Radio läuft, das trennt uns nicht von der Liebe von Gott. Und schließlich können uns auch andere Menschen nichts trennen von der Liebe von Gott. Ich habe vorher von Erwartungen gesprochen, die wir entweder an uns selber haben oder die auch andere an uns haben können. Und was ist, wenn wir diese Erwartungen nicht erfüllen können, werden wir entmutigt. Dann leben wir nicht mehr in dem, wie Gott uns ursprünglich gedacht hat. Und wenn ich solche Erwartungen von Mitmenschen nicht erfüllen kann, dann fühle ich mich häufig auch nicht mehr geliebt von ihnen. Ich übertrage das wie auf andere. Und die große Gefahr ist, dass ich das auch auf Gott übertrage und denke, jetzt liebt mich Gott auch nicht mehr, weil ich einer Erwartung nicht gerecht worden bin. Aber genau dann, wenn ich in dieser Gefahr stehe, dann sollte ich mich ins Bewusstsein rufen, es gibt nichts, was uns trennen kann von der Liebe von Gott. Auch enttäuschte Erwartungen von anderen nicht. So, also nichts kann uns trennen von der Liebe von Gott. Das ist die Grundaussage hier. Jetzt ist noch spannend, wie Paulus diesen Satz beginnt. Der Vers 38, da sagt er, denn ich bin dessen gewiss, dass uns nichts zu scheiden vermag von der Liebe von Gott. Ich bin gewiss. Der Paulus, der war absolut überzeugt davon, dass ihn nichts trennen kann von dieser Liebe von Gott. Und hier wird im Griechischen eine Zeitform gebraucht, die zum Ausdruck bringt, Paulus wurde in der Vergangenheit davon überzeugt und diese Überzeugung, die hielt an bis in die Gegenwart und sie wird auch noch weitergehen. Also für Paulus war das nicht einfach Theorie. Er hat das nicht irgendwo mal gehört, dass diese Liebe von Gott da ist und hat das dann so übernommen. Nein, er hat das erlebt. Nun, jetzt könnte man einwenden und sagen, ja gut, vielleicht war Paulus gerade so in einer Hochphase, hat gerade ein paar ermutigende Dinge erlebt und jetzt schwebt er ein bisschen auf Wolke 7 oder so ein bisschen abgehoben. Irgendwann kommt er dann schon wieder auf den Boden zurück. Aber Wir müssen nur mal den Vers 35 lesen und dann merken wir, nein, bei Paulus war es anders. Er sagt uns, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Das waren Dinge, die Paulus selber erlebt hat. Er wurde bedrängt, er wurde verfolgt, er wurde bloßgestellt, er erlebte verschiedene Gefahren und trotzdem war er sich dieser Liebe von Gott absolut überzeugt. Man kann sich fragen, wie geht das? Wie kann man bloßgestellt werden, verfolgt werden, gedemütigt werden, um sein Leben fürchten und trotzdem kann man sich noch gewiss sein, Jesus liebt mich. Wie geht das? Die Antwort bekommen wir einen Vers vorher. Der Vers 38 fängt mit einem Denn an. Und ein Denn ist ja eine Begründung. Und deshalb müssen wir mal den Vers 37 lesen, dort heißt es, aber in diesem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wir überwinden, oder man könnte auch übersetzen, wir siegen durch den, der uns geliebt hat. Das heißt mit anderen Worten, in all diesen Situationen von Not, Verfolgung, Bedrängnis, wurde der Sieg von Jesus deutlich. Ich meine, rein menschlich gesehen hätte das den Paulus stoppen können, es hätte ihn total entmutigen können. Aber weil er wusste, ich werde von Jesus geliebt, deshalb ließ er sich nicht entmutigen und machte weiter. Und er erlebte, wie Jesus immer wieder siegte. Und dieser Sieg von Jesus wurde auf verschiedenen Arten deutlich. Eine war sicher die, dass er immer wieder erlebte, wie Menschen zum Glauben an Jesus fanden. Trotz dieser Bedrängnis, trotz dieser Not, in der er auch manchmal drin war. Auf der anderen Seite wurde der Sieg von Jesus aber auch darin deutlich, dass Paulus nicht aufgab. Das war ja eigentlich das Ziel von diesen Angriffen, dass er aufgab, dass er resignierte, dass er sagte, ich kehre wieder zurück in meine Heimat und hör auf damit. Aber er hat es nicht gemacht. Er machte weiter. Und da wurde der Sieg von Jesus deutlich. Ich denke manchmal, das gibt es ja auch in Gemeinden, oder, dass man manchmal entmutigt wird bei einer Aufgabe, in der man drin ist. Und wie viele Leute gibt es, die dann aufhören, die sagen, mache nichts mehr, ich lege mein Amt nieder. Aber ich denke manchmal, da hätte der Sieg von Jesus deutlich werden können, wenn man weitergemacht hätte. Und genau das geschah bei Paulus. Er hat durchgehalten. Und er erlebte den Sieg von Jesus. Und er konnte durchhalten, weil er wusste, ich werde von Jesus geliebt. Und so kann ich mir der Liebe von Jesus auch gewiss sein, egal in welcher Situation, dass ich drin bin. Und zwar gibt es zwei Dinge, die mir diese Gewissheit schenken können. Erstens mal, Gott hat mir das versprochen. In diesem Vers steht, und Gott steht zu seinem Wort, egal in welcher Situation, dass ich drin bin. Und wenn ich mir nicht gewiss bin, wenn ich gerade zweifle an der Liebe von Gott, lesen wir solche Stellen durch, immer und immer wieder, dass wir es glauben können. Das Zweite, ich kann auch erleben, dass Gott mich liebt, auch wenn die Umstände schwierig sind. Ich kann es erleben. Solche Situationen, was schwierig ist, ist die Gefahr immer groß, dass ich eben entmutigt werde. Aber die Liebe von Jesus ermutigt mich immer wieder. Und ich finde, das ist ein Geheimnis, das kann man nicht erklären. Kann man auch beim Paulus nicht erklären. Dass er ermutigt war, trotz all diesen Widerständen. Aber das ist die Liebe von Jesus. Sie ermutigt mich immer wieder neu. Aber eines sollte ich tun, und das finde ich wichtig. Ich sollte mich auch von der Sicht lösen, dass Gottes Liebe darin sichtbar wird, dass es mir gut geht. Das ist so eine große Gefahr, dass ich den Eindruck habe, Gottes Liebe zeigt sich darin, dass ich keine Probleme habe. Wir leben heute in einer Zeit, wo das persönliche Wohlfühlen sehr groß geschrieben wird. Wellness und all das. Und das finde ich ja nicht nur schlecht. Aber das führt so ein bisschen zu der Haltung, ich will alles tun, um eben Leiden und Schwierigkeiten aus meinem Leben fernhalten zu können. Und wir Christen, wir sind davon nicht gefeit. Wir sind auch geprägt von unserer Zeit. Auch wenn wir das vielleicht manchmal gar nicht so wahrhaben wollen. Und deshalb ist die Gefahr auch groß, dass wir diese Übertragung machen, Gottes Liebe zeigt sich darin, dass es mir gut geht, dass es keine Probleme gibt, keine Schwierigkeiten. Aber das stimmt nicht. Und das Problem ist eben, wenn ich diese Haltung habe, dann fange ich automatisch an zu zweifeln an der Liebe von Gott, wenn es eben mal nicht rund läuft. Wenn meine Erwartungen nicht gestillt werden. Aber die Liebe von Jesus zeigt sich eben nicht darin, dass schon gar keine Probleme und Schwierigkeiten aufkommen, sondern sie zeigt sich im Sieg von Jesus, der in diesen Situationen sichtbar werden kann. Und es kann auch bei uns so aussehen, dass wir nicht entmutigt werden, dass wir nicht einfach aufgeben, dass wir auch falsche Erwartungen loslassen können. Da wird Sieg von Jesus sichtbar. Und dass wir vertrauen darauf, dass dieser Sieg eben auch sichtbar wird. Und dann werde ich dasselbe erleben, wie Paulus auch erlebt hat. Dann werde ich überzeugt sein von der Liebe von Gott, unabhängig von den Umständen. Und genau diese Überzeugung wünsche ich uns. Dass wir überzeugt sein können, egal wie es uns gerade geht, egal in welcher Situation wir drin sind, dass ich weiß, und die Liebe von Gott ist trotz allem für mich da. Ich fasse noch einmal kurz zusammen, was wir heute gesehen haben. Wir haben uns zuerst mit der Liebe von Jesus beschäftigt. Und wir haben gesehen, weil Jesus uns liebt, darum schenkt er uns alles. Er schenkt uns alles, dass wir so leben können, wie Gott uns ursprünglich gedacht hat, auch im Frieden mit uns selber. Und das zeigt sich eben darin, dass ich auch Erwartungen, die ich manchmal an mich habe, ablegen kann, weil ich weiß, auch wenn ich diesen Erwartungen nicht gerecht werde, Jesus liebt mich trotzdem. Der zweite Gedanke war, es gibt nichts, was uns trennen kann von der Liebe von Gott. Wirklich nichts. Auch andere Menschen nicht. Auch Erwartungen von anderen Menschen an mich, die ich vielleicht nicht erfülle, auch das trennt mich nicht von der Liebe von Gott. Und der dritte Gedanke war, Paulus war absolut überzeugt von dieser Liebe. Er war auch überzeugt, es gibt nichts, was mich trennen kann von dieser Liebe. Und wir können ebenso überzeugt sein. Und diese Liebe von Jesus zeigt sich eben darin, dass wir nicht aufgeben in Schwierigkeiten. Sie zeigt sich darin, dass schlussendlich der Sieg von Jesus sichtbar wird. Und ich wünsche uns wirklich, dass wir überzeugt sind von dieser Liebe und dafür möchte ich jetzt gerne auch mit uns beten. Ja, Jesus Christus, wir danken dir einfach für deine grosse Liebe, die du zu uns hast. Wir können das wahrscheinlich gar nicht ganz erfassen hier auf dieser Welt, wie gross deine Liebe ist. Und ich werde einfach bitten, dass wir das Gleiche sagen können wie der Paulus. Ich bin überzeugt. Ich bin gewiss. Ich bitte dich, schenk du uns immer wieder die Gewissheit, dass du uns liebst. Auch in den Schwierigkeiten, in den Herausforderungen vom Alltag. Denn, wenn wir den Erwartungen von uns selber oder von anderen nicht gerecht werden können, dass wir trotzdem müssen und du liebst uns. Schenk uns immer wieder die Gewissheit, dass wir wissen, du liebst uns. Und ich bitte dich gerade für die, die das vielleicht auch gerade im Moment besonders brauchen, zeig es ihnen. Gib ihnen so einen Händedruck von dir, dass du sie liebst. Amen.